Willkommen bei Concretely. Ich bin euer Host Johannes Lohner und ich unterhalte mich mit Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen über den Erhalt unserer Bauwerke. Da es bei Concretely um die Bauwerkserhaltung geht, dürfen auf jeden Fall nicht fehlen die Menschen und Teams, die täglich für den Betrieb und Unterhalt unserer Bauwerke sich kümmern. In der Infrastruktur oder wenn es um Straßen geht, dann obliegt das oft der Baudirektion der Bundesländer oder der Kantone oder werden von ihnen verwaltet. Für den Betrieb und Unterhalt der Nationalstraßen oder Autobahnen haben sich in der Schweiz die 26 Kantone in 11 Gebietseinheiten zusammengetan. Die haben sich gebildet 2008, nachdem sich das Bundesamt für Straßen nationalweit gebildet hat. Und wir reden heute mit einer dieser Gebietseinheiten, und zwar die Gebietseinheit 6, mit dem Leiter Philipp Rüttimann. Philipp ist Bauingenieur, hat bei Benzinger Partner AG gearbeitet als Projektleiter. Dann war er 12 Jahre bei der Janssen AG, wo er die Division Billing Systems geleitet hat. Und ich freue mich, Philipp hier bei Concretely begrüßen zu dürfen. Hallo Philipp.
Ja, grüezi Johannes. Es freut mich sehr, dass ich mit dir über den betrieblichen Unterhalt Nationalstraßen in der Ostschweiz sprechen darf.
Philipp, kannst du uns vielleicht zum Einstieg etwas erklären über das Arbeitsverhältnis zwischen euch, der Gebietseinheit 6, und dem Astra und den Kantonen, wie das geregelt ist?
Ja, das kann ich. Die Nationalstraßen der Schweiz wurden durch den Bund für den betrieblichen Unterhalt an 11 Gebietseinheiten übergeben. Diese 11 Gebietseinheiten sind meist eingebettet in die Kantone, in die Kantonsverwaltung, das heißt zumeist ins Tiefbauamt. Das ist bei den meisten so. Es gibt aber eine Gebietseinheit, die ist als Aktiengesellschaft organisiert, wobei im Hintergrund natürlich auch wieder die Kantone das Zepter haben, respektive die Aktieneigentümer sind, und es gibt ein oder zwei öffentliche Anstalten, wobei aber auch bei diesen öffentlichen Anstalten natürlich wieder die Kantone den Hintergrund bilden. Das heißt, eigentlich ist der Unterhalt immer in die öffentliche Verwaltung eingebunden.
Verstehe. Ja. Und die Finanzierung läuft dann eben über das Bundesamt für Straßen, richtig?
Genau. Die Gebietseinheit hat eine Leistungsvereinbarung mit dem Bund. Obwohl sie eigentlich beim Kanton angesiedelt hat, kriegt sie den Auftrag direkt vom Bund für den Unterhalt der Nationalstraßen. Und über diese Leistungsvereinbarung ist die Art der Zusammenarbeit geregelt. Darin ist festgehalten, wie die Leistung zu erbringen ist, respektive wird verwiesen auf die ganzen Richtlinien und Vorgabedokumente des Astra, wie der Unterhalt zu erfolgen hat, und auch die Vergütung des Unterhalts ist eigentlich in dieser Vereinbarung geregelt.
Okay. Und für eure Gebietseinheit, die Gebietseinheit 6, welche Kantone betrifft das dann?
Wir betreiben die Kantone St. Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden, Ausserrhoden und Glarus, wobei gewisse Strecken Appenzell, aber auch im Thurgau auch durch Partnerorganisationen respektive die kantonalen Tiefbauämter der jeweiligen Kantone betrieben werden. Also wir machen nicht alles selber, wir haben auch Subakkordanten, die uns da unterstützen und helfen. Und das sind ungefähr 300 Kilometer Nationalstraßen, die Gebietseinheit 6 betreut.
Mhm. Das heißt, eure Angestellten werden von verschiedenen Kantonen verwaltet?
Ja, also unsere Abteilung hat 150 Mitarbeiter. Wir arbeiten aber auch mit dem Kanton Appenzell-Innerrhoden zusammen. Der macht einen gewissen Streckenabschnitt im Appenzell-Innerrhoden. Wir arbeiten mit dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden zusammen. Der macht einen kleinen Abschnitt der N25 im jeweiligen Kantonsgebiet plus die N23 im Thurgau wird durch den Kanton Thurgau, durch das Tiefbauamt vom Kanton Thurgau betrieben. Das sind aber alles Nationalstraßen dritter Klasse, die im 2020 mit dem neuen Netzbeschluss eigentlich zu den Nationalstraßen dazugekommen sind.
Mhm. Und den Rest der Kantonalstraßen machen dann die Kantone, klarerweise.
Ja.
Kannst du uns vielleicht als nächstes einen Überblick geben über die verschiedenen Arbeiten, die ihr macht für den Betrieb und Unterhalt? Also ich glaube nämlich, dass Nutzer der Nationalstraßen, dass denen das nicht immer bewusst ist, was da alles für Arbeiten notwendig sind. Also man sieht ja oft die Grünpflege, das sind, weiß nicht, Bäume fällen oder Rasenmähen, und man sieht auch oft den Winterdienst im Winter, Streusalz. Kannst du uns vielleicht da noch einen Überblick geben, was da noch dazugehört?
Ja, das Aufgabengebiet ist strukturiert in Teilprodukte. Das ist das Teilprodukt Winterdienst, wie du angesprochen hast, mit der Schneeräumung und Glatteisbekämpfung. Da gibt es Vorgaben, wie das zu erfolgen hat. Ziel ist eine Schwarzräumung der Strecke. Das heißt, bei einem Wintereinbruch, das heißt Kälte oder Schnee, muss innerhalb von 30 Minuten die Gebietseinheit ausrücken, muss das Ereignis bearbeiten und innerhalb von 2 Stunden eigentlich die Strecke geräumt haben. Aber wenn es dann 24 Stunden durchschneit, sind ja 24 Stunden im Einsatz, weil wenn man angefangen hat, die 2 Stunden mit der Route begonnen hat, ist man am Ende, fängt man wieder vorne an, weil es schon wieder geschneit hat. Dann das Teilprodukt Reinigung, die ganze Reinigung der Strecke, also die Straße muss gereinigt werden mit der Wischmaschine. Es gibt aber auch sehr viele Entwässerungsleitungen, die müssen gereinigt werden. Tunnelanlagen müssen gereinigt werden. Dann gibt es die Rastplätze, die gehören auch dem Astra. Die haben vielfach sanitäre Einrichtungen. Auch diese müssen natürlich täglich gereinigt werden, damit die vom Verkehrsteilnehmer genutzt werden können. Kunstbauten müssen gereinigt werden. Also Reinigung ist ein relativ großer Posten. Dann, wie du bereits angesprochen hast, die Grünpflege, also Rasenpflege aller Rasenflächen. Da geht es vor allem darum, natürlich das Lichtraumprofil aufrechterhalten zu können, aber auch, dass da die Reflektoren sichtbar sind, dass man eine gute Sicht hat auf den Verkehrsfluss, auf die Signale, auf allfällige Richtungsänderungen etc., plus durch die ganze Gehölzpflege, sodass da die Sicherheit der Strecke gewährleistet ist und möglichst das Gehölz wächst, das man auch gerne hat und auch dem Aufbau und der Struktur wie gewünscht. Auch das relativ intensiv. Dann die ganze Betriebs- und Sicherheitsanlagen, die ganzen BSA-Ausrüstungen, das heißt die ganzen Video- Überwachungsanlagen, die ganzen Anlagen in den Tunnels, das heißt Belüftung, Beleuchtung, optische Leiteinrichtungen, Funk, die ganze Information, Kommunikation, die ganze Anbindung dieser Sensorik auch an die Kantonspolizei, dass wenn ein Ereignis ist, dass diese reagieren können, eingreifen können, den Verkehr steuern können, die ganzen Lichtsignalanlagen, also das ist ein relativ großer Brocken. Die ganzen Betriebs- und Sicherheitsanlagen nimmt auch stetig zu, weil natürlich immer mehr Möglichkeiten bestehen in der Software, in dieser ganzen Technologie. Dann der ganzen technische Dienst, eigentlich die visuelle Kontrolle der ganzen Infrastruktur. Wie sieht die Brücke aus? Ist alles in Ordnung? Sieht man da Risse? Das alles muss kontrolliert, geprüft werden. Das machen unsere Leute mit einer jährlichen visuellen Kontrolle sämtlicher Bau- und Anlageteile, und das sind doch einige Bauwerke in der ganzen Gebietseinheit, und das wird auch so entsprechend rapportiert, protokolliert, und wenn da irgendetwas festgestellt wird, dass eine Maßnahme erfordern würde, wird das natürlich auch kommuniziert Richtung Eigentümer, der dann entsprechende Maßnahmen generieren kann.
Mhm. Danke, das war ein sehr guter Überblick. Ich würde da gerne etwas mehr ins Detail gehen über BSA, also Betriebs- und Sicherheitsausrüstung sowie technischer Dienst, vielleicht zuerst BSA. Du hast gesagt, kommen jetzt immer mehr Technologien hinzu, was natürlich da auch mehr Aufwand in Zukunft bedeutet. Bezüglich Digitalisierung macht es ja natürlich Sinn, auch mit Internet der Dinge diese Informationen zu verknüpfen. Siehst du hier in Zukunft die Möglichkeit, euch Arbeit abzunehmen?
Also die neuen Technologien werden sicher Arbeit abnehmen, aber auch Arbeiten generieren. Also das eine wird das andere ergeben. Also ich sage, Arbeit abnehmen, autonomes Fahren könnte für uns auch interessant werden, weil ich sage mal, in der Ausführung von Signalisationen gibt es meistens einen Vorwarnanhänger, der einmal informiert, hier kommt eine Baustelle. Das kommt dann meistens zweimal, bevor die Baustelle wirklich anfängt. Das ist dann, bei mobilen Baustellen muss da immer eine Person eigentlich mit diesem Fahrzeug, mit dieser Information der Strecke entlangfahren. Das sind natürlich Tätigkeiten, die man durchaus auch mit autonomem Fahren erledigen könnte. Ich sage mal, das Ziel der ganzen Informationstechnologie von unserem Auftraggeber, dem Bund, ist natürlich mit diesen Mitteln den Verkehrsfluss beeinflussen zu können. Das heißt, die verfügbare Strecke möglichst optimal ausnutzen, mit Geschwindigkeitsharmonisierung, mit Ausnutzung beispielsweise Pannenstreifen bei hohem Verkehrsaufkommen. Und da kann es natürlich sinnvoll sein, ich sage mal, Daten zu gewinnen, wer ist denn alles unterwegs und allenfalls auch dem Verkehrsteilnehmer Daten zuspielen zu lassen, wie er sich verhalten soll. Das ist natürlich die große Frage, Da müssen wir trotzdem alles auch vor Ort oder live signalisieren. Kommt das irgendwann direkt zum Automobilisten, ohne dass man eigentlich draußen noch etwas sieht? Oder sind das irgendwelche Kombilösungen? Was da genau kommt, schwierig zu sagen, aber ich denke, da ergeben sich natürlich neue Möglichkeiten mit der ganzen Technologie. Ja. Mhm.
Also schaut sich aber danach an, dass es noch mehrere Jahre gehen wird, oder? Bis da Prozesse wirklich definiert sind.
Ja, ich glaube, das geht relativ zügig, weil der, ich sag mal, das autonome Fahren ab 2025 wird die Stufe 4 freigegeben durch den Bund. Ich denke, viele Automobilhersteller werden das pushen. Das wird gewünscht, nehme ich an. Und damit steigt natürlich auch der Druck, dass die Infrastruktur vielleicht gewisse Sachen, Dinge, Annehmlichkeiten unterstützt. Also ich denke, das wird nicht mehr 20 Jahre dauern, sondern das wird schneller auf uns zukommen. Ja, bestimmt nicht ein Jahr, aber ich denke, 5 bis 10 Jahre werden wir da einiges zu sehen bekommen.
Okay, sehr spannend. Und bezüglich, also auch BSA, zum Beispiel im Tunnel, da gibt es ja sehr viele Kabeln, Strom, Kamerasystem, alles Mögliche. Wie einfach ist hier ein Überblick zu haben, wo Probleme sind, was gehört repariert, welches Kabel ist wofür zuständig?
Ja, auch hier bietet die neue Technologie natürlich auch Möglichkeiten. Das waren früher vielleicht eher einfache Steuerung, SPS-Steuerung, autarke Systeme, die, sagen wir, mehr oder weniger vor Ort begutachtet werden mussten. Heute eigentlich alles über Internetprotokolle, HTML-Protokolle werden möglichst alle Anlagen, Anlagenteile verbunden und können natürlich auch Informationen weiterleiten über ihren Zustand. Sind sie funktionstüchtig? Haben sie eine Störung? Können angesprochen werden? Ich sage mal, mit dieser Öffnung muss aber auch berücksichtigt werden die ganze Sicherheit. Das heißt, es muss sichergestellt werden, dass da nicht irgendjemand anders in diese Netzwerke eingreift und da Schaden bewirken könnte. Das heißt, die Sicherheitsanforderungen steigen, aber natürlich auch die Möglichkeit von extern, das heißt nicht direkt vor Ort, in diese Systeme einzugreifen und natürlich auch diese zu steuern oder zu reparieren oder Störungen zu bearbeiten.
Okay. Also da ist auch Potenzial in Zukunft, mit der Digitalisierung diese Informationen zu verknüpfen und für euch klarer darzustellen, wo sind die Probleme,
was. Ja, Wunsch natürlich nicht nur von der Gebietenheit, sondern auch Wunsch natürlich vom Auftraggeber, vom Aster, all diese Informationen natürlich auch an einer Verkehrsmeldezentrale des Asters zuzustellen, damit sie natürlich auch sehen, sind alle Systeme verfügbar, vor allem die Strecken verfügbar, wo gibt es Probleme und natürlich auch diese Informationen eben nicht nur für die Gebietenheit genutzt werden können, sondern natürlich auch für den Eigentümer oder wie vorher gesagt auch die Carpo, dass diese schnell informiert ist und auch reagieren kann. Und klar, ich denke, die Technologie gibt da neue Möglichkeiten, die genutzt werden können. Aber auch als Aufwand ist auch klar, das muss betreut werden, Sicherheit muss geschult werden. Die notwendigen Ressourcen personell müssen aufgebaut werden, um diese ganze Komplexität natürlich auch im Griff zu haben.
Das heißt, es braucht ja in Zukunft mehr Personal bei euch, vor allem technisches, oder wie siehst du das?
Ich sage mal, mit zunehmender Mengengröße, also mehr Sensorik, mehr Überwachung, muss auch mehr gewartet werden. Das heißt, irgendjemand muss am Schluss trotzdem nach draußen und das allenfalls eben reparieren. Das heißt, das wird aufgrund des Mengenanstiegs auch mehr Personal brauchen. Und ich sage, die ganze Komplexität und Offenheit braucht auch Personal, um die ganze Sicherheit gewährleisten zu können. Das wird auch Ressourcen benötigen, ja.
Mhm. Spannend, was sich da tun wird. Gehen wir nochmal zum technischen Dienst. Da hast du gesagt, visuelle Inspektion machen die von zum Beispiel Kunstbauten.
Ja.
Wie läuft das genau ab? Wie oft machen sie das? Was inspizieren sie da genau?
Einmal im Jahr grundsätzlich muss die ganze Infrastruktur beurteilt werden. Jetzt klar, der Mitarbeiter im Straßenunterhalt ist jetzt keinen Ingenieurhintergrund, das muss er auch nicht haben. Damit aber klar ist, was muss er bei einer Brücke anschauen, muss er die Lager anschauen, muss er allenfalls Anschlüsse der Rückhaltesysteme an diese Bauwerke anschauen. Was ist wichtig, haben wir versucht, einfache, sag mal, Hinweise zu geben, einfache, sag mal, Grundlagenpläne. Diese Dinge müssen beispielsweise bei Unterführungen, bei Brücken angeschaut und kontrolliert werden, regelmäßig und eben auch hier, um Abweichungen feststellen zu können, respektive wenn irgendetwas sich da plötzlich verändert, auch die entsprechende Meldung dem Eigentümer übermitteln zu können.
Also die fahren da hin mit den Fahrzeugen, steigen aus und ja, gehen da wirklich auch auf Armlänge zum Bauwerk hin, oder?
Ja, das Beste, man geht vor Ort, das ist aber nicht überall möglich, wenn die Brücke, je nach Konstruktion, ganz einfach, dass man da überall natürlich hinkommt. Früher hat es noch kleine, sagen wir mal, Gondeln gehabt, das war das vor 30 Jahren irgendwie montiert mit einer C-Schiene, das nutzen wir eher nicht mehr, sondern wir nutzen halt Feldstecher oder schauen, was ist überhaupt visuell auf die Distanz noch möglich. Und alle 5 Jahre erfolgt auch eine Hauptinspektion durch einen Ingenieur, der dann vielleicht noch etwas tiefer reingeht.
Ja. Mhm. Werden da technische Hilfsmittel verwendet vom technischen Dienst?
Ja, also wir haben Feldstecher verwendet, wir haben auch schon diskutiert, sollen wir Drohnen verwenden, aber so einfach ist das mit den Drohnen auch nicht. Braucht man Drohnenpiloten und etc. etc. Wir versuchen dann möglichst einfach mit einfachen Hilfsmitteln uns diese Arbeit zu erleichtern.
Mhm. Ja. Aber die Informationen werden dann schriftlich festgehalten, nicht digital?
Das wird, meistens vom Straßenunterhaltsdienst heute noch halt papiermäßig erfasst. Dann der Gruppenleiter oder Werkaufleiter speist diese Information dann in eine riesen Excel-Tabelle ein und diese wird dann natürlich dem Eigentümer zugestellt. Und mit dieser Liste werden auch kleine bauliche Unterhaltsmaßnahmen schon aufgegleist oder allenfalls diese Informationen auch den Projekten, die geplant werden, zur Verfügung gestellt. Wir sind jetzt da dran, mit unseren Tools auch zu versuchen, das zu digitalisieren. Wir haben ein Tool mit georeferenzierten Informationen bei uns angeschafft. Wir haben in dieses Tool die ganzen Kunstbauwerke des Astras, welche bereits beim Astra digital vorliegen, integriert. Und Ziel ist jetzt in Zukunft, dass wir auch diese Prüfungen eigentlich über dieses Tool, über eine App bewerkstelligen können und eben auch der Mitarbeiter draußen mit seinem Handy einen eventuellen Schaden direkt aufnehmen kann und dann über das App auch direkt dem Bauwerk zuordnen kann und so der ganze Kommunikationsinformationsfluss vereinfacht werden kann.
Das heißt, dieses neue Tool spart Zeit und ist vor allem für die Kommunikation da.
Ja, es spart Zeit und sagen wir mal, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das ist tatsächlich so. Und der Mitarbeiter im Straßenunterhaltsdienst ist meistens nicht wahnsinniger Picht, um da Romane zu schreiben. Deshalb in der Kürze liegt der Wörter. Er macht einige kurze Bemerkungen und ein Foto. Und das ist dann auch für den, der es beurteilen muss, der Ingenieur allenfalls, einfacher, wenn er dieses Foto hat. Dann kann er auch vor Ort nach. Wie ist das? Zu welchem Bauteil gehört das wirklich? Ist das kritisch oder sieht es einfach unschön aus? Hat aber für die Statik überhaupt keine Relevanz.
Mhm. Weißt du, ob das andere Gebietseinheiten auch verwenden oder ist es jetzt nur eine Einzellösung von euch?
Nein, dieses Tool, das haben auch andere Gebietseinheiten im Einsatz. Wir sind auch nicht der Vorreiter, ehrlicherweise. Wir haben da dieses Rad nicht erfunden. Wir haben geschaut, das haben andere am Einsatz. Das wird auch getragen durch das Astra, also andere Filialen sind da ein bisschen anders strukturiert und aufgestellt wie unsere Filiale. Die haben das auch ein bisschen mehr gepusht. Wir haben gesagt, wir nehmen etwas, das sich bewährt hat und schon im Einsatz ist, um eben auch allfällige Schnittstellen, die es schon gibt, zu nutzen und nicht, dass wir da immer von Null anfangen müssen. Und das hat sich bis jetzt auch sehr bewährt, ja.
Diese Arbeiten, da bekommt sie ja ein Jahresbudget, oder? Fixiert, vorgegeben, ja, vom Astra?
Ja, also für diese Teilprodukte, Winterdienst, Reinigung, Grünpflege, Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen und technischer Dienst gibt es eine Jahrespauschale. Das sind jährlich anfallende Arbeiten, das heißt die Preise, die Häufigkeit, das Ausmaß ist da alles definiert und der Preis auch. Lediglich im Winterdienst gibt es einen Winterlichkeitsindex, eine spezielle Berechnung des Astras. Klar, wenn es ein sehr schwacher Winter ist, dann brauchen wir nicht das ganze Geld, das uns zur Verfügung gestellt wird, das heißt wir geben das dann wieder zurück. Und aber auch bei einem extremen Winter, der halt mehr erfordert an Maßnahmen, an Einsätzen, dann können wir dieses zusätzliche Geld auch wieder beim Astra einfordern.
Okay. Und dann gibt es diesen kleinen baulichen Unterhalt, oder? Für kleine Reparaturen. Was sind das? Genau. Was sind da Beispiele davon?
Da gibt es einerseits die baulichen Reparaturen, das sind die ganz kleinen Dinge, das heisst Schlagloch reparieren, Wildschutzzaun ganz klein lokal reparieren, Spreiereien wieder instand setzen, dass es wieder ordentlich aussieht oder mindestens nichts Sexistisches oder Rassistisches irgendwo zu lesen ist, das muss sofort weg. Das sind die kleinen Dinge, das läuft über die bauliche Reparatur, das sind alles Leistungen nach Aufwand, das heißt, das wird nach Aufwand auch verrechnet. Dann gibt es den kleinen baulichen Unterhalt mit den Einzelmaßnahmen, das sind, sagen wir, Summen bis rund 200.000, das können dann auf gewissen Abschnitten Belagsreparaturen sein, mehrere Schächte, die repariert werden, Rückhaltesysteme über mehrere Meter, die repariert werden müssen. Also etwas die größeren Dinge, die planbar sind, die fallen in diese Einzelmaßnahmen.
Da ist ja der Fall, je früher man etwas macht, desto mehr Geld spart man sich normalerweise, gerade zum Beispiel, wenn es um Korrosion geht. Ja. Würdest du dir wünschen, dass man da manchmal, dass ihr mehr Mittel zur Verfügung hättet, da früher etwas zu unternehmen zum Teil? Oder seid ihr so beschäftigt, dass das kein Thema ist?
Also ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, Gelder im kleinen baulichen Unterhalt zur Verfügung zu stellen. Zwar aus dem Grund, die Projekte des Astra, das ist so der, sagen wir, das Ziel vom Eigentümer, da alle 30 Jahre die Strecken zu sanieren. Das ist aber relativ schwierig, weil mit Einsprachen, zusätzlichen Anforderungen, sei es aus Gewässerschutz, Lärmschutz oder was auch immer, die Projekte natürlich immer komplexer werden und mit dieser Komplexheit natürlich auch eher Verzögerungen verursacht werden. Und das heißt, die Projekte kommen nicht, wenn sie eigentlich fällig werden, respektive die Strecke, die sie benötigen würde. Und über diesen kleinen baulichen Unterhalt können wir einfach den Lebenszyklus ein bisschen in die Länge ziehen. Und das ist wichtig, weil wenn wir das nicht machen, irgendwann kreist der Zustand so schnell und so tief runter, dass es einfach noch teurer wird.
Ja, das stimmt. Da gibt es natürlich viele Rahmenbedingungen, diese Projekte beeinflussen, wie du gesagt hast. Also Lärm, Emissionen, man möchte natürlich keinen Stau verursachen und jetzt auch neu immer mehr die Nachhaltigkeit. Merkt ihr hier mehr Druck vom Astra, dass da mehr unternommen werden soll?
Also ich denke, die Nachhaltigkeit, das ist ein gesellschaftliches Thema. Über die Gesellschaft kommt das natürlich in die Politik und mit über die Politik natürlich in die Verwaltung. Und natürlich spüren wir das, sei es Anforderungen Biodiversität, da kommen Projekte auf uns zu, dass gewisse Bereiche der Nationalstraßen im Grünbereich biodivers werden sollen, aber auch, ich sag mal, Dekarbonisierung des Fuhrparks. Man möchte da zukünftig auf fossile Brennstoffe verzichten. Das heißt, ab 2025 konkret alles klein, 3,5 Tonnen soll nicht mehr fossil betrieben werden, also ganze Pkw-Lieferwagenbereich und für die Lkw ab 2030 auch keine Käufe mehr von fossil betriebenen Lastwagen oder Geräteträger oder alles, was schwerer ist wie 3,5 Tonnen. Mhm. Also da kommen Anforderungen auf uns zu, ganz klar. Ja, das ist aber auch spannend, aber wird auch eine Herausforderung, das umzusetzen.
Was habt ihr euch da angeschaut für die LKWs, was für Fahrzeuge? Kommt in Frage?
LKW war für uns ein schwieriges Thema, eine Knacknuss. Und weil wir diese nicht alleine knacken wollten, haben wir uns die Fachhochschule Ost ans Bein gebunden, in Absprache auch mit dem Astra und sie gebeten, zu eruieren, was denn in den nächsten 5 bis 10 Jahren die beste Technologie wäre, um die Lastwagen zu betreiben. Und was hat man da angeschaut? Ich sage mal, biogene Kraftstoffe, dann Wasserstoff, dann Akku. Und es hat sich da gezeigt in dieser Erklärung, dass eben die, sag mal, akkubetriebenen Lastwagen Stand heute am besten abschneiden. Für Wasserstoff haben wir zu wenig Energie, deshalb wird kein grüner Wasserstoff hergestellt. Plus die Brennstoffzelle hat einen schlechteren Wirkungsgrad wie die akkubetriebenen Lastwagen. Das heißt, wir haben da die größeren Verluste und es ist nicht verfügbar. Auch die Technologie auf dem Markt, da gibt es nicht viele Anbieter, die wasserstoffbetriebene Lkw kaufen, vor allem in unserem Bereich. Und im Makrobereich, das sehen wir, da geht natürlich die Post ab, die ganzen Pkw, die fahren auf diese Schiene, da kommt immer mehr und natürlich mit diesem mehr werden auch die Preise für Akkus günstiger und man darf auch damit rechnen, dass da neue Technologien kommen, die vielleicht noch wirtschaftlicher, noch effizienter sind, so dass da die Energiedichte, die heute das Problem ist, diese Akkus sind einfach riesig und schwer. Das merken wir natürlich auch. Wir machen da jetzt einen Versuch mit einem Strom-LKW Akkubetrieben. Wir haben bis heute dreiachsige LKW für den Winterdienst, Frontflug, Seitenflug, Streuer. Und mit diesen Akkus wird das nicht mehr reichen. Wir müssen einen vierachsigen LKW da ins Sortiment aufnehmen, weil eben dieser Akku gewichtsmäßig da auch noch zu Buche schlägt, ja. Aber das Ding ist bestellt. Wir hoffen, dass der im September, Oktober in diesem Jahr bei uns eintrifft und dann wir einmal ausprobieren können, ob Winterdienst mit einem strombetriebenen LKW wirklich in der Praxis funktioniert.
Okay. Das heißt, die Zuhörer können ab Ende Jahr schauen beim Winterdienst, ob es dieser LKW ist, in St. Gallen, Appenzell.
Der ist auf dem Werkhof Oberbüren, das heißt von Wiel nach St. Gallen sollte der irgendwo auf der Strecke im Einsatz sein. Ja.
Also dieses Projekt habt ihr ja auch zusammen mit der Fachhochschule Ost gemacht, hast du gesagt?
Genau, ja.
Das ist natürlich jetzt auch noch wieder eine zusätzliche Anforderung an euch, das umzusetzen. Wie viel Handlungsspielraum habt ihr allgemein bei euren Aufträgen?
Ja, ich sag mal, der Auftraggeber hat eine klare Vorstellung von dem, was er möchte. Das ist eigentlich auch gut so. Das heißt, was vorgegeben ist, ist relativ klar. Das heißt, der Auftrag ist mehr oder weniger gut dokumentiert und fixiert. Ich sage mal, wo wir frei sind, ist, welche Mobilien, welche Fahrzeuge setzen wir dazu ein, wie sind wir organisiert, wie setzen wir das um, das sind unsere Freiheiten. Und ich denke, man muss da ein bisschen Freude an den Freiheiten haben und sich nicht darüber aufregen, wie eng das Korsett geschnürt ist.
Und für das Budget für das nächste Jahr, habt ihr da einen Einfluss darauf, wo ihr mehr braucht und wo weniger?
Ja, also auf dieses Jahr, 1.1.2024, wollte das Astra eine neue Leistungsvereinbarung und hat das auch umgesetzt. Also in dieser Leistungsvereinbarung ist die Zusammenarbeit geregelt und damit auch ein neuer Preis. Und der Preis sollte sich an den Kosten der letzten Jahre orientieren. Man wollte damit verhindern, dass viel Geld an die Gebietseinheiten ausbezahlt wird, das im Nachgang wieder zurückgenommen wird, sondern das sollte sich irgendwo da einpegeln, wo auch die realistischen Kosten sind. Also das finde ich auch vernünftig, wir müssen da nicht einen riesigen Gewinn einfahren. Auch diese Gewinne hat man gedeckelt und gesagt, maximal einen Betrag definiert, prozentmäßig vom Umsatz, also das ist nicht riesig, sind 2%, den man da als Gewinn einfahren darf, um wieder, sagen wir, Innovation oder etwas umzusetzen. Und der Rest geht zurück ans Astra. Ja. Mhm.
Was hältst du von dem Konzept? Das hört man immer wieder bei jetzt mehr jüngeren Firmen, dass man einfach nach Aufwand abrechnet. Also, ich weiß nicht, zum Beispiel gibt es manche Firmen, die, wenn es zum Beispiel um IT-Gerät geht, Bildschirm, Tastatur und so weiter, dass einfach, wenn jemand etwas braucht, holt er sich's, aber es wird nicht ein Jahr lang vorausgeschaut, wie viel brauchen wir. Dann braucht es natürlich mehr Verantwortung bei den einzelnen Mitarbeitern.
Also ich bin klar der Meinung, das könnte man bei uns problemlos machen. Also der Auftrag ist klar definiert, die Häufigkeiten sind definiert. Es würde, ist meine Einschätzung, mindestens bei uns vermutlich fast der gleiche Preis resultieren wie den wir heute in der globalen haben. Also ja. Aber die Spielregeln haben wir nicht wir definiert. Der Bund hat das so vorgegeben. Wir haben das akzeptiert. Sinnvoll wäre bestimmt die Abrechnung nach Aufwand einfach im Winterdienst, weil ich sage mal, da haben wir eine Abschätzung für den Standardwinter. Und den Standardwinter, den gibt es nicht, das ist Schwachsinn. Also da würde man besser einfach nach Aufwand das Ganze abrechnen. Dann müsste das Astra auch nicht den Winterdienst voraus bezahlen, eine riesen Abrechnung, was sie hat er denn gekostet und empirischer Mittel, was hätte er kosten sollen, wieder rückfordern, sondern dann wäre der Winterdienst einfach, er kostet das, was er halt an Arbeit generiert hat. Und wir rapportieren ja alles sehr rigide auf die Strecke, was haben wir gemacht. Es lässt sich ja sehr gut dokumentieren, welche Leistungen erbracht wurden und was die natürlich dann eben auch infolgedessen gekostet haben.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das in manchen Fällen sogar dann günstiger ausfällt. So wurde es gezeigt in verschiedenen Beispielen, weil die Verantwortung dann eben dort liegt, wo die Leute wirklich täglich damit zu tun haben, wie zum Beispiel im Winterdienst und die sich ja oft am besten auskennen.
Ja, also die fahren ja nicht aus, weil sie lustig sind oder weil ihnen langweilig ist, oder ja. Weil es einfach notwendig ist, ja, ganz klar.
Kommen wir zum Abschluss. Was würdest du sagen, sind eure größten Herausforderungen?
Größte Herausforderungen ist, glaube ich, als Arbeitgeber in diesem Bereich attraktiv zu bleiben. Sag mal, Verkehr nimmt einfach zu, das ist Fakt, das will zwar keiner hören, aber die Mobilität nimmt definitiv nicht ab und die große Mobilität in der Schweiz findet auf den Nationalstraßen statt. Das sehen wir auch, die Staustunden nehmen zu, auch rund um St. Gallen, also da die Straßen sind gut ausgelastet und mit dieser Auslastung ist der Wunsch des Astra, dass man eben durch den betrieblichen Unterhalt eigentlich diese Leistungsfähigkeit der Straße nicht einschränkt und deshalb eigentlich den betrieblichen Arbeiten in die Nacht verschiebt. Das heißt, die Nachtarbeiten nimmt tendenziell zu. Wir haben sehr viele Projekte. Diese Projekte bedingen, dass wir die ganzen Signalisationen und Sperrungen machen müssen. Diese Signalisationen erfolgen meistens in der Nacht, weil auch die Projekte in der Nacht stattfinden. Das heißt, auch hier kommt wieder eine Verschiebung der Arbeitszeit vom Mitarbeiter in die Nacht. Wir fordern eine riesen Flexibilität von den Mitarbeitern im Winterdienst. Oktober bis April sind die im Pickedienst eingeteilt, müssen auf Abruf den Winterdienst leisten können. Sie sind einige Mal im Jahr im Unfallpicke eingeteilt, wo sie auch auf Abruf Leistungen erbringen müssen. Und jetzt zusätzlich durch diese Projekte haben sie auch vielfach Arbeitszeiten außerhalb der gewöhnlichen Arbeitszeiten, das heißt mitten in der Nacht, Samstag oder Wochenende. Und das ist schwierig. Also das ist schwierig, da das alles unter Dach und Fach zu bringen. Ist auch schwierig für die Leitung, das alles zu organisieren. Und ist aber auch schwierig für den Mitarbeiter, weil er, ja, sag mal, heute anders arbeitet als früher. Mehr Verkehr, ja, gefährlicher, mehr in der Nacht. Ja, das ist eine Herausforderung für uns, auf jeden Fall.
Wie geht es im Moment damit um? Was kann man da machen? Ist Bezahlung oder lockt man mit der Digitalisierung, autonomen Fahren, vielleicht mehr Leute auch ausbilden?
Ja, ich denke, wir müssen einfach auch Ressourcen aufbauen. Wir müssen auch Möglichkeiten schaffen, das bieten zu können, was andere bieten. Das heißt vielleicht einen 60% oder 80% Job. Das heißt aber auch, wenn man das will, man braucht mehr Garderoben, man braucht mehr Parkplatzmöglichkeiten, man braucht auch mehr Material, persönliche Schutzausrüstung, halt auch für jemanden, der noch 60% kommt. Das heißt, es wird tendenziell ein bisschen teurer. Man muss mehr Leute schulen, es braucht auch mehr Absprachen, weil dann halt mehr koordiniert werden muss. Ja, also das hat einen ganzen Rattenschwanz, der das nach sich zieht, aber den müssen wir uns stellen, weil sonst laufen wir Gefahr, dass wir irgendwann die Leistung nicht erbringen können.
Ja, und es benötigt wahrscheinlich auch eine Umstellung, gerade zum Beispiel beim Winterdienst, kann man ja nicht sagen, an dem Freitag wird kein Salz gestreut, weil wir arbeiten 60%.
Genau. Heute ist es halt sehr klassisch, der ist eine Woche lang eingeteilt, von Montag bis Montag als Beispiel, und dann kann man nicht sagen, am Freitag komme ich fix nicht. Aber wir müssen hier halt Modelle schaffen, die solche Ansprüche der Gesellschaft natürlich auch ermöglichen und unterstützen. Aber das, sag mal, braucht natürlich eine gewisse Sensibilisierung auch bei uns, bei den Führungskräften, dass die da verstehen, da müssen wir uns bewegen. Und dann, ja, sagen wir, man muss natürlich auch mit dem Arbeitgeber, mit dem Kanton hier Lösungen und Möglichkeiten schaffen und schlussendlich natürlich auch mit dem Bund, weil, ich sage mal, der Werkhof gehört dem Bund. Wenn wir mehr Material brauchen, mehr Garderoben, mehr Parkplatzmöglichkeiten etc., dann muss das natürlich auch zur Verfügung gestellt werden und auch finanziert werden.
Sehr spannend.
Also von heute auf morgen haben wir das nicht.
Ja. Danke, Philipp, dass du hier warst bei Concretely. War ein sehr interessantes Gespräch und ja, wie gesagt, viel Erfolg. Danke.
Hat mich sehr gefreut, ja. Vielen Dank, besten Dank.
Danke sehr fürs Zuhören. Bitte teile deine Meinung zu der Folge auf meiner Homepage unter www.concretely.com mit Bindestrich zwischen Concrete und Lee. Sehr gerne könnt ihr auch persönliche Erfahrungen oder Beschwerden hinterlassen. Bitte like und teile den Podcast mit deinen Freunden und Kollegen, auch über Spotify oder Apple Music. Und ihr findet übrigens auch eine englische Übersetzung der Folge auf meiner Homepage. Bis bald!